Ein spektakulärer Gerichtsprozess, bei dem 19 Leute zu Tode verurteilt wurden. Ein Mann, der 90 Mittäter um sich geschart hat und 280 Opfer hinterließ. Darum geht es in unserer heutigen Folge Stadtland was.
Stadt, Land,
was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole.
Ah.
Stopp! Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge von Stadtland was. Wir sind zurück aus unserer Sommerpause und haben nicht nur gute Laune, sondern auch neue, spannende Geschichten für euch mitgebracht. Hallo Domescu, bist du bereit für neue Folgen SRW?
Ich bin sowas von bereit, denn wie unsere Zuhörenden warte ich ja auch schon 2 Wochen länger als eigentlich geplant auf diese Folge.
Genau, es ist schon eine gefühlte Ewigkeit her, dass wir unsere letzte Folge rausgebracht haben. Also an der Stelle ein ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr so geduldig auf uns gewartet habt. Wir hoffen, ihr hattet bisher einen tollen Sommer. Der Sommer geht ja hoffentlich noch weiter, je nachdem, wie sich das Wetter noch so entwickelt. Jedenfalls hat Domescu in unserer letzten Folge vor der Sommerpause eine Geschichte zu B wie Bermuda-Dreieck erzählt, die ich und viele auch von euch, die uns geschrieben haben, sehr spannend fanden. Domescu, kram doch nochmal in deinem Gedächtnis. Warum sollte man die Folge hören, wenn man es noch nicht getan hat?
Ich bin dir sehr dankbar, dass du nochmal gesagt hast, wahrscheinlich in deinem Skript stehen hast, was meine letzte Folge war, denn ich hätte es aus dem Stegreif wahrscheinlich nicht mehr gewusst. Man sollte diese Folge hören, weil man, glaube ich, ziemlich viel Halbwissen darüber hat, was das Bermuda-Dreieck ist. Und ich kann schon mal so viel sagen, viel ist davon nicht wahr. Und warum das so ist und was daran nicht wahr ist, erfahrt ihr in meiner Folge.
Vielen lieben Dank. Quasi als letzte Amtshandlung hattest du mir noch einen neuen Buchstaben zugelost, das war H. Zu H hatten wir schon Hameln und Haiti, beides waren sehr frühe Folgen von dir. Was glaubst du, an welchem Ort spielt meine heutige H-Folge?
Wir waren zuletzt in Hamburg. Hamburg?
Nee.
Hanoi?
Nee. Einen Versuch hast du noch?
Ich kenne gar nicht mehr so viele Städte. Vielleicht Hamburg in den USA.
Nee, es ist auch tatsächlich keine Stadt. Wir befinden uns heute in Deutschland, aber im Hunsrück. Das ist ein Gebirge in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Du wirkst so, als würdest du es kennen.
Ich bin da mal drüber gefahren sicherlich, glaube ich. Wenn man von Ostdeutschland nach Westdeutschland fährt, fährt man, glaube ich, durch den Hunsrück. Ich verbinde damit aber vor allem, dass von dort relativ viele deutsche Auswanderer nach Brasilien gefahren sind.
Ach wirklich? Ja. Jetzt, also zu einem bestimmten Zeitraum? Oder?
Ja, so 18. 19. Jahrhundert, glaube ich.
Ach krass. Darum geht es tatsächlich nicht.
Das habe ich mir gedacht, so überrascht, wie du reagierst.
Aber warst du jetzt schon mal im Hunsrück, abgesehen davon, dass du da drüber gefahren bist?
Nein.
Okay. Mit im Kern so 400 bis 500 Meter Höhe, an der höchsten Stelle gerade mal 816 Meter, ist der Hunsrück auch ein Baby im Vergleich zu den Bergen, über die wir hier sonst so reden im Podcast. Aber dafür ist er umso schöner vielleicht, denn im Nordwesten wird der Hunsrück durch die Mosel eingegrenzt, im Nordosten durch den Rhein oder, wie die Kinder an den dortigen Grundschulen beigebracht bekommen, Mosel, Nahe, Saar und Rhein schließen unseren Hunsrück ein.
Das ist sehr schön. Ja.
Apropos Schule, ich habe dir ein wunderschönes klassisches Atlasbild mitgebracht. Du darfst dir unser heutiges erstes Bild angucken. Ihr könnt die Bilder, die Domescu heute noch zu Gesicht bekommt, auch alle sehen auf unserem Instagram-Kanal, der heißt Stadtland was, oder auch bei TikTok oder Facebook.
Ja, also wir sehen auf jeden Fall ein Stück Land zwischen diesen ganzen Flüssen, die du da gerade in dem Merkspruch aufgesagt hast. Und ja, also es ist natürlich, also man sieht im kleinen Ausschnitt links, dass das Hunsrück eben im Westen Deutschland in Rheinland-Pfalz liegt. Und wenn ich mal gucke, ob es da irgendwo so Städte gibt, die da in der Nähe sind. Ach ja, guck mal, Traben-Trarbach.
Ja, und Cochem ist mir auch direkt ins Auge gesprungen. Da war meine Cousine mit ihrem Partner gerade erst.
Und du warst ja schon mal in Traben-Trarbach.
Ich war schon mal in Traben-Trarbach, genau.
Ansonsten kennt man da natürlich noch irgendwie die Stadt Trier und die Stadt Idar-Oberstein. Und ansonsten ist das wahrscheinlich dann doch eher eine relativ verlassene Bergregion, hä?
Geht so. Also was man auf der Karte nicht sieht, ist es sehr grün, sehr bewaldet. Es gibt Hängebrücken, es gibt Radwege, auch sehr viel Landwirtschaft. Und im Vergleich zu anderen Gebirgen ist das Gebiet jetzt noch nicht so touristisch erschlossen. Es ist jetzt aber auch nicht unbedingt verlassen. Die Bilder, die im Internet frei verfügbar und für uns nutzbar sind, sind natürlich nicht ansatzweise so schön wie die, die da irgendwo mit Lizenzrechten einhergehen. Aber eins habe ich dir trotzdem mitgebracht. Also du kannst zu Bild Nummer 2 rübergehen.
Doch, da bekomme ich einen schönen Eindruck davon, was wir hier sehen. Also wir sehen so einen Nadelwald, also so ein einfaches gute bewaldete Hügel oder Berge, würde man wahrscheinlich sagen, weil es ja doch irgendwie bis zu 500 Meter hoch ist, hattest du gesagt. Das sind gute bewaldete Gipfel. Ich sehe ein paar Windräder am Horizont und würde, glaube ich, auch ganz gerne mal wandern gehen.
Sehr gut. Die Gegend rund um den Hunsrück hat eine sehr lange Historie. Schon in der Jungsteinzeit wurde das Gebirge bevölkert. Die Römer waren da, die Franken waren da, sehr viele Fürsten und Könige haben sich dort ausgetobt, zum Beispiel auch Ludwig XIV., Napoleon und die Preußen waren auch da. Unsere Geschichte spielt im 18. Jahrhundert. Da gab es nämlich eine Person im Hunsrück, die über die eigene Lebenszeit hinaus zur Berühmtheit wurde. Wir starten mit einem Zitat, von dem ich tatsächlich dich bitten würde, es vorzulesen. Aber bevor du da jetzt hinscrollst, also du findest es anstelle des dritten Bildes, es stammt vom Opa unseres Freundes Moritz aus dem Saarland. Und ich würde dich bitten, deinen besten saarländischen Dialekt rauszukramen, wenn du dieses Zitat vorliest.
Ey, sicher kenne ich den Schinner, Hannes.
Vielen Dank, ich bin sehr gespannt, was Moritz dazu sagen wird, wie seine Einschätzung ist. Wir reden heute über den Schinderhannes. Sagt dir das was?
Nee, ich glaube nicht, außer dass ich schon mir sicher bin, dass ich aus dem Mund von Moritz schon mal den Namen gehört habe.
Das ist sehr unwahrscheinlich. Oh. Moritz kannte ihn nämlich nicht, deswegen hat er auch seinen Opa gefragt.
Aber das klingt wie irgendwas, was er sagen will.
Ja, das stimmt.
Naja, dann habe ich mich vertan.
Ja, aber das freut mich auf jeden Fall schon mal, dass du ansonsten nichts über den Schinderhannes weißt. Weil dann kann ich dir das alles erzählen.
Ich freue mich schon drauf.
Der Schinderhannes ist im Volksmund der deutsche Robin Hood. Er hat Reiche bestohlen und soll den Armen auch dazu getan gewesen sein. Außerdem hat er was von Till Eulenspiegel. Er war raffiniert und spitzbübisch unterwegs. So heißt es zumindest. Es wurden Filme über ihn gedreht und Bücher geschrieben. Manche sogar schon zu Lebzeiten. Und nach ihm wurden Radwege und Festspiele benannt, die alle 2 Jahre in der Gegend stattfinden. 2009 wurde sogar ein Fossil, das im Hunsrück gefunden wurde, nach ihm benannt. Und jetzt zeige ich dir auch noch eine Bronzeplastik des Schinderhannes, die in Simmern steht und von der Bildhauerin Jutta Reis stammt.
Also 2 Dinge. Wer von denen ist denn der Schinderhannes? Der auf dem Boden kniet oder der steht und den Sack mit irgendwas hinter sich herzieht?
Ich glaube, der steht, aber tatsächlich passt beides ganz gut zu dem, was der Schinderhannes so gemacht hat.
Na, vielleicht ist das dann ja tatsächlich auch 2 Szenen seines Lebens tatsächlich. Wir sehen auf jeden Fall eine Figur, die einen Sack mit irgendetwas hinter sich herzieht und eine andere Figur, die ein Schwein füttert. Nein, was macht die Figur da?
Das verrate ich dir jetzt im Verlauf der Geschichte.
Das ist gut. Ich möchte noch eine Sache auch noch erwähnen. Mhm. Du hast ihn mir ja als deutschen Robin Hood angepriesen. Mhm. Wenn ich das richtig sehe, ist die Bronze von der Stadtsparkasse Simmern gesponsert.
Ja.
Gut.
Was sagt das über die Sparkasse aus?
Ja, das weiß ich auch noch nicht so genau.
Gut, ich erzähle dir jetzt die ganze und wahre Geschichte des Schinderhannes. Vermutlich im Herbst 1779 geboren unter dem Namen Johannes Bückler, verbrachte Hannes, wie ich ihn jetzt erstmal nennen werde, seine ersten Lebensjahre in Mielen im Taunus. Als Kind verbrachte er sehr viel Zeit in den umliegenden Wäldern, wenn er nicht gerade auf seine 4 jüngeren Geschwister aufpassen oder seinen Eltern helfen musste. Zur Schule ging er nur wenige Jahre und wenn, dann auch nur im Winter, weil es da halt weniger zu tun gab. Hannes entstammte einer Familie von Scharfrichtern, also denen, die Hinrichtungen vollzogen. Außerdem waren viele noch zusätzlich Abdecker. Die Aufgaben von Abdeckern bestanden darin, dass sie Tierkadaver von den Bauern oder auch von den Straßen aufsammelten und dann teilweise auch weiterverarbeiteten, wenn das noch möglich war, zum Beispiel dann zur Herstellung von Leder. da Scharfrichter meistens nicht alleine von den Hinrichtungen leben konnten, was ich sehr ironisch finde, gingen diese beiden Berufe oft miteinander einher, denn beides galt als unehrlicher Beruf, was jetzt aber quasi in unsere heutige Sprache übersetzt unehrenhaft heißen würde. Also das heißt nicht, dass sie jetzt irgendwie gelogen haben.
Dass sie die Leute am Leben gelassen haben.
Genau. Aber sie wurden eben in der Folge oft ausgegrenzt und gemieden. Es gab dadurch auch sehr wenige bis gar keine Möglichkeiten, da rauszukommen oder aufzusteigen oder so. Meistens waren die Abdeckerfamilien in einer Region dann auch miteinander verwandt. Man kannte sich und blieb halt irgendwie gezwungenermaßen unter sich. Daher stammt auch der Name Schinderhannes, den Hannes eben erst etwas später bekam, denn Abdecker wurden auch Schinder genannt. Ich weiß es nicht mal ganz genau, aber ich glaube, der Prozess des Hautabziehens von toten Tieren, das ist quasi Schinden.
Mhm.
Ja. Hannes Familie war auf jeden Fall sehr arm, also mit den Jobs hat man jetzt nicht allzu viel verdient. Und schon als er 3 Jahre alt war, musste seine Familie seinen Geburtsort verlassen, weil seine Mutter Holz und Leinen geklaut hatte. Ein paar Jahre später hat sein Vater sich aus Geldnot für das kaiserliche Heer als Soldat verpflichtet, was dann quasi für die ganze Familie Konsequenzen hatte, denn das bedeutete, dass die ganze Familie quasi mit diesem Soldatentross mitziehen musste und in Zeltlagern gelebt hat. Aber der Vater ist dann auch nicht allzu lange beim Militär geblieben. Der ist desertiert und hat sich danach dann eben mit Abdeckerjobs über Wasser gehalten oder später auch als Tagelöhner, wodurch die Familie halt weiterhin ganz oft umziehen musste und nie so einen Fleck hatte, an dem sie geblieben ist.
Naja, das ist natürlich irgendwie auch ungeil, ne? Also kein gutes Aufwachsen.
Genau, auf der anderen Seite blieben sie halt schon immer im Hunsrück, also in dem Gebirge. Und da hat Hannes sich auch sehr wohl gefühlt, also eben gerade in diesen ganzen Wäldern, die wir ja auch auf dem Bild gesehen haben. Und dort zogen dann wohl auch ein paar Räuber umher. Und schon als Kind wollte Hannes auch unbedingt ein Räuber werden. Denn natürlich erzählten sich die Kinder, aber auch die Erwachsenen da ganz abenteuerliche Geschichten von. Aber als Jugendlicher musste er dann erstmal selbst als Knecht beim Scharfrichter aushelfen, um halt auch die Familie zu unterstützen und war sehr unglücklich damit.
Da kann ich mir vorstellen, wenn selbst ein Scharfrichter schlecht verdient hat, was hat denn der Knecht des Scharfrichters verdient?
So? Ja, und er war da halt irgendwie so 11, 12 Jahre alt oder sowas. Wäre das ein Job für dich gewesen im Alter?
Du meinst, ob ich gerne jemandem zugearbeitet hätte, der beruflich Menschen für den König umbringt, dafür aber unterbezahlt wird?
Ja.
Nein.
Gut, das ist beruhigend. Als Hannes 15 war, war er trotz der beruflichen Historie seiner Familie sehr beliebt. Er galt als charmant und gesellig und trieb sich auch viel auf Volksfesten rum. Er trank, wenn er das Geld mal eben dazu hatte, und tanzte auch viel mit den anderen und kannte dementsprechend auch viele Leute. Eines Tages kam es dann dazu, dass ein Wirt aus dem Nachbardorf ihn zu sich rief und Hannes einen Auftrag erteilte, also weil er eben auch ganz oft so tagelöhnermäßig hier und da irgendwas erledigte. Und zwar sollte er für einen Louis d'Or, das ist quasi ein Goldstück, für das man es sich damals schon ganz gut gehen lassen konnte, für dieses Goldstück sollte er in einem anderen Nachbardorf Branntwein kaufen, da der Wirt den eben ganz dringend für den Abend brauchte und nicht mehr genug hatte.
Ganz dringend.
Ja. Das tat Hannes dann auch. Also er lief dann eben in dieses Dorf und wollte den Branntwein besorgen. Als er dann aber in dem Dorf war und vor so einer Gaststätte stand, ist ihm aufgefallen, dass er eigentlich immer an Hunger litt, weil seine Familie eben so arm war und dass er noch nie so viel Geld in der Hand hatte. Und dann beschloss er, dass er das Geld einfach behielt. Er ging dann in so eine Gaststube rein und aß und trank so viel, wie er konnte. Und als er damit fertig war und dann gerade ganz beschämt wieder gehen wollte, sah er einen jungen Mann, der auch ungefähr so in seinem Alter war, der aber alle in dem Gasthaus zu kennen schien, obwohl er auch wohl irgendwie erst so 15, 16 war, und eine Schnapsrunde nach der nächsten schmiss und dadurch eben auch sehr beliebt war. Und das imponierte Hannes sehr und er wünschte sich auch so zu sein. Also sowohl so reich als auch so beliebt und ja, so ein toller Typ in der Kneipe.
So ein cooler Typ.
Ja.
Das wäre auf jeden Fall ein Jugendlicher, vor dem ich heute auch Angst hätte, wenn ich den irgendwo sehen würde.
Voll, ja. Aber noch war Hannes das ja auch gar nicht.
Nee, Hannes nicht, aber der andere.
Der andere schon, ja. Hannes war jetzt auf jeden Fall erstmal ein Dieb. Und weil er ja eben selbst beim Scharfrichter aushalf, wusste er, dass das, was er getan hatte, schon auch ziemlich üble Konsequenzen haben könnte. Was hättest du an seiner Stelle getan?
Naja, es ist ja wahrscheinlich relativ aussichtslos, sich irgendwo jetzt so ein Louis d'Or noch irgendwo zu beschaffen. Also abtauchen.
Und genau das hat er getan. Er beschloss, nicht mehr nach Hause zurückzugehen und haute ab. Glücklicherweise kannte er sich ja sehr gut aus im Wald und hatte kein Problem damit, da ein paar Tage und auch Nächte zu verbringen. Also die ganzen Geräusche dort machten ihm keine Angst. Zum Essen ging er dann eben immer in irgendwelche umliegenden Wirtshäuser und gab dort sein Restgeld aus. Aber eben auch nicht nur für sich selbst, sondern er schmiss Schnapsrunden für andere und lernte so viele neue Leute kennen.
Ich bin auch immer wieder überrascht, wie Währung früher funktioniert hat, dass man halt einfach mit einem Geldstück, klar, es war halt irgendwie so ein Gold-Louis, aber dass man davon irgendwie so Restgeld bekommt, wovon man dann später noch Leute einladen kann, das ist super faszinierend aus heutiger Sicht, wo man, ja klar, mit einem 1.000-Mark-Schein, 500-Euro-Schein kann man auch noch irgendwie ein bisschen länger was machen, aber es ist irgendwie so weird.
Ja, ich habe auch versucht, das umzurechnen, wie viel das jetzt heute ungefähr wäre, dieser eine Louis d'Or, aber das ist nicht möglich, weil das halt irgendwie wirklich so eine historische Währung ist und es gibt Quellen, die sagen, das war halt dann irgendwie so 20 Francs, aber es ist irgendwie ganz schwierig, das in die heutige Zeit zu übersetzen. Irgendwann ging dann aber auch dieses Geld zur Neige und Hannes schloss sich dann mit einem anderen Jungen zusammen, den er unterwegs eben kennenlernte, und sie begingen zusammen Hannes weiten Diebstahl. Sie klauten nachts ein Pferd eines Bauern und verkauften das an einen Metzger. Und weil Hannes dann eben so ein Schlitzohr war, handelte er sogar mit diesem Metzger und bekam 3 Louis d'Or für das Pferd. Sie ließen es sich dann richtig gut gehen, sie aßen und tranken wieder viel und besorgten sich auch teure modische Kleidung, denn Hannes, der aus einer armen Familie stammte, hatte halt immer nur so sehr durchgetragene Sachen, die halt irgendwie jedes Jahr wieder durchhalten mussten quasi. Aber sein großes Vorbild war der Räuber Abraham Picard aus den Niederlanden. Und das war halt auch so ein ganz toller Typ, der immer sehr modisch gekleidet war, während der andere Leute überfiel und der sich eben international auch einen Namen gemacht hatte. Und so wollte Hannes dann auch sein.
Kann ich absolut erstmal verstehen. Wenn man aus so armen Verhältnissen kommt und dann erstmals Geld hat, dann gönnt man sich natürlich alles, was man sich vorher nicht gönnen konnte. Ich bin jetzt aber natürlich schon noch gespannt, wann er vielleicht sein Vorbild wechselt und zu Robin Hood wird.
Dann sei weiter gespannt.
Ja, aktuell ist er noch ein bisschen zu sehr Vérant Tomic, mein Spider-Man von Paris, der es sich auch gut hat gehen lassen.
Das stimmt, nur als 15-Jähriger.
Ah, gut.
Ja, aber das Alter hat sich da halt schon bemerkbar gemacht, denn Hannes erlebte einen wilden Sommer mit ganz vielen Viehdiebstählen und wilden Nächten in Gaststuben. Aber nach diesem Sommer hat er dann tatsächlich Heimweh bekommen und beschloss, zu seiner Familie zurückzukehren und sich eben auch von diesem Jungen zu trennen, mit dem er die ganze Zeit unterwegs war. Was glaubst du, wie hat die Familie reagiert?
Die wollte wissen, wo hat der Kollege seine schicken Sachen her?
Einmal das, aber irgendwie wussten sie das eigentlich auch schon, denn der Vater musste diesem Wirt den Louis d'Or zurückzahlen. Also die wussten, dass Hannes geklaut hatte und die wussten natürlich nicht, was mit ihm passiert ist, wo der untergetaucht ist und waren schon auch irgendwie erleichtert, dass er jetzt wieder da ist. Aber der Vater musste das eben zurückzahlen und das war halt irgendwie die Versorgung der ganzen Familie von irgendwie mehreren Wochen oder sowas. Und als sie dann halt auch noch sahen, dass Hannes eben das Geld auch für Kleidung ausgegeben hat, waren die halt schon irgendwie nicht so amused, vor allem der Vater, der war sehr wütend und zwang Hannes dann eine Lehre zum Abdecker zu beginnen, um ihm das Geld dann eben nach und nach zurückzuzahlen, was der Vater quasi für ihn ausgelegt hatte. Die Lehre sollte er bei Matthias Nagel machen, das war ein Verwandter im nahegelegenen Bärenbach, auch so ein Dorf dort in der Gegend. Und jetzt kam Hannes endlich an seinen Spitznamen Schinderhannes, weil er eben genau diese Arbeit verrichtete, wortwörtlich Drecksarbeit. Er hatte mit Kadavern und Gestank zu tun und naja, nachdem er jetzt auch diesen einen Sommer erlebt hatte, passte ihm das natürlich gar nicht und er wurde ganz schnell wieder zum Dieb. Diesmal war es so, laut Hannes stand es den Lehrlingen angeblich zu, Fälle von, in Anführungsstrichen, Ungeborenen zu bekommen, also von im Mutterleib verstorbenen Kälbern, zum Beispiel wenn eine Seuche ausgebrochen ist und dann eben sowohl quasi die Mutterkuh als auch das Kalb gestorben ist, dann sollten die Lehrlinge von diesen Ungeborenen dann die Fälle bekommen, die sie dann halt irgendwie verkaufen und ja, sich was Schönes von dem Geld kaufen konnten. Hannes bekam diese Felle aber nicht, obwohl es ihm angeblich versprochen wurde. Er fühlte sich ungerecht behandelt und nahm sie dann einfach heimlich an sich. Und zwar stolze 6 Kalbfelle und dann noch eine Kuhhaut obendrauf.
Das geht ja auf keine Kuhhaut mehr.
Nee. Schon am nächsten Tag wurde er geschnappt und wurde dann von einem Polizisten in die nächstgrößere Stadt Kirn ins Gefängnis gebracht. Dort erhielt er tatsächlich eine Prügelstrafe von 25 Stockhieben.
Damals stand Resozialisierung offenbar nicht im Mittelpunkt.
Nee. Er ging dann wieder zurück nach Hause und konnte und wollte auch nicht wieder zurück zu seinem Arbeitgeber. Aber sein enttäuschter Vater schickte ihn dann direkt in die nächste Abdeckerei zu seinem Vetter nach Sobernheim, heute bekannt als Bad Sobernheim.
Ja, also du lachst und die meisten Zuhörenden werden es ja nicht wissen, aber da warst du ja auch schon mal.
Da war ich auch schon. Man könnte meinen, dass ich so eine richtige Hunsrück-Expertin bin.
Irgendwie schon, ne?
Ja, bin ich aber eigentlich, aber vielleicht doch irgendwie heimlich.
Bist du in Bad Sobernheim damals auch schon auf irgendwelche Spuren vom Schinder Hannes gestoßen?
Ich glaube leider nicht. Also doch, sehr wahrscheinlich schon, aber ich habe es nicht gemerkt. Ich wusste es nicht. Ja, muss ich nochmal hin. In Bad Sobernheim, obwohl es dort wirklich sehr schön ist, hielt Hannes es nur kurz aus. Er stahl erneut, diesmal allerdings bei den französischen Besatzern in der Gegend, was beim Volk sehr gut ankam, bei den Franzosen weniger. Der Schinder Hannes wurde wieder geschnappt, sollte wieder nach Kirn ins Gefängnis gebracht werden, konnte aber unterwegs entkommen, weil die Franzosen wirklich auf dem Weg dorthin von österreichischen Truppen angegriffen wurden und Hannes dann einfach weglaufen konnte.
Ach Gott, kannst du mich einmal auf die Sprünge helfen, welches Jahr wir haben? Wir haben wahrscheinlich irgendwann in den Napoleonischen Kriegen, ne?
Also er ist 1779 geboren und jetzt müsste er so 16 ungefähr sein.
1779, da sind wir 1795, ne?
Ja.
Ja, okay. Da haben wir noch nicht die Napoleonischen Kriege, aber halt wahrscheinlich den normalen Grenzwahnsinn da.
Ja, also es war wirklich quasi fast komplett zu Hannes Lebzeiten war da französischer Besatzer-Wahnsinn, wenn man das so nennen möchte. Also da hatten die auf jeden Fall immer sehr viel mit zu tun, auf der linken Seite des Rheins.
Mhm.
Nachdem er fliehen konnte, wiederholte sich die Geschichte quasi nochmal, denn Hannes ging dann tatsächlich zurück zu Nagel in die Abdeckerlehre, also seinem ersten Lehrmeister, der ihn auch wieder zu sich nahm und irgendwie Verständnis dafür hatte, dass es irgendwie blöd gelaufen ist. Aber nach kurzer Zeit fing Hannes wieder an, gemeinsam mit einem Freund im großen Stil Viehdiebstähle durchzuführen. Also diesmal hat wirklich mit mehrmals die Woche und sehr viel, die hatten dann schon so ein Netzwerk, an wen sie dann das Vieh verkaufen konnten und sowas. Und wieder wurden sie geschnappt und mussten nach Kirn ins Gefängnis, konnten aber wieder fliehen. Diesmal war es, also zumindest Hannes, sein Freund nicht, um ehrlich zu sein. Es war diesmal aber sogar ein bisschen spektakulärer, denn sein Freund und er wurden eben tatsächlich nach Kirn gebracht und dort aber in unterschiedlichen Räumen festgehalten. Also sie kamen nicht direkt in die Zelle, sondern erstmal irgendwie ein anderes Gebäude und sollten wahrscheinlich getrennt voneinander verhört werden oder so. Auf jeden Fall war Hannes dann alleine im oberen Stockwerk und hat dann, Fuchs wie er ist, direkt gesehen, da oben ist eine Dachluke. Hat sich den Schreibtisch irgendwie zurechtgeruckelt und konnte halt wirklich in einem unbeobachteten Moment durch die Dachluke entkommen und dann einfach nachts nach Hause laufen, beziehungsweise rauslaufen.
Was ist denn das für ein Gefängnis? Also
ja, nach Hause konnte er aber tatsächlich nicht, also das habe ich gerade falsch gesagt, denn jetzt wurde er wirklich offiziell gesucht, weil er halt eben quasi aus dem Gefängnis abgehauen ist. Über Kontakte fand er dann eine Unterkunft irgendwo anders, weit weg von zu Hause, fühlte sich aber dann trotzdem auch sicherer damit, von Ort zu ziehen und nie lange an einer Stelle zu bleiben. Er beging währenddessen kleinere bis mittlere Diebstähle, um sich über Wasser zu halten und gab das meiste seines Geldes dann auch in Gaststuben weiterhin aus, für sich selbst und auch für andere, denen er eben weiterhin Schnaps ausgab. Und so machte er sich in der ganzen Gegend schnell überall Freunde und lernte auch viele junge Männer kennen, die mit ihm zusammen rumlungerten, Diebstähle begingen oder auch andere krumme Dinger drehten. Inzwischen, durch diese vermehrten Diebstähle, wurde der Schinder Hannes bei den französischen Besatzern als Jean Buckler ständig gesucht, auch immer wieder geschnappt, aber er konnte immer irgendwie entkommen. Sein Vorteil war, dass er durch seine Gasthausrunden ein sehr großes Netzwerk besaß und immer irgendwo unterkommen konnte, sich verstecken konnte oder auch gewarnt wurde oder einfach genug Freunde in Anführungsstriche hatte, mit denen er dann halt irgendwie so heimliche Diebstähle begehen konnte und dann irgendwie so recht gut geschützt war. Als er 18 war, machte er Bekanntschaft mit der Moselbande. Deren Anführer Mosebach sah aus wie der Räuber Hotzenplotz und ihm eilte ein relativ übler Ruf voraus, aber dankenswerterweise nahm er den Schinder Hannes als Lehrling bei sich auf. Und tatsächlich lernte Hannes dort wahrscheinlich mehr als vorher in den Abdeckereien, denn die Männer der Moselbande waren deutlich rauer und brutaler als das, was Hannes vorher gewohnt war. Sie hatten Waffen und begingen eben auch bewaffnete Überfälle. Und auch Frauen spielten dort eine relativ große Rolle und dementsprechend auch in Hannes Leben. Er hatte teilweise mehrere Liebhaberinnen gleichzeitig und genoss es sehr, welchen Eindruck er auf die Frauen machte, weil er auch so charmant war, wohl recht gut aussehend und hat auch einfach sehr frech.
Ja, das schindet Eindruck.
Ja. Als dann jedoch eines Tages ein Typ, der eigentlich auch zur Bande oder zu diesem Räubernetzwerk gehörte, eine der begehrten Frauen, auf die auch Hannes ein Auge geworfen hatte, sehr mies behandelte und sie bedrohte und auch beklaute, beging Hannes zusammen mit anderen Männern seinen ersten Mord. Und zwar an diesem Typen, aus Rache.
Ja, ich habe mich tatsächlich schon gefragt, Diebstahl ist ja dann doch ein sogenanntes Kavaliersdelikt, würde ich jetzt mal sagen, ohne jemandem damit zu nahe treten zu wollen. Für Diebstahl werde ich wahrscheinlich mein Leben lang immer ein gewisses Verständnis haben. Jetzt sind wir beim Kapitalverbrechen. Natürlich irgendwie aus hehren Beweggründen, ne? Also nicht ganz. Er wollte ja wahrscheinlich nicht nur die Frau schützen, sondern auch ein kleines bisschen sein Ego. Aber ja, jetzt sind wir dort angekommen.
Jetzt sind wir dort angekommen. Und nicht nur Hannes wurde jetzt ja quasi schroffer oder gewalttätiger, sondern auch die politische Situation wurde nun rauer. Denn durch den Anstieg an Kriminalität, der halt wirklich durch diese, ich sag jetzt mal, Banden spürbar wurde, erließen die Franzosen härtere Gesetze, wonach Personen, die sich an Raubüberfällen beteiligten, von nun an vor ein Militärgericht gestellt werden sollten. Also sobald quasi mindestens 2 Personen beteiligt waren, war es ein Raubüberfall, der vor das Militärgericht gestellt wurde. Und die Regierung oder beziehungsweise die Soldaten, die suchten jetzt auch verstärkt nach Räubern. Aber weil die Franzosen in der ganzen Gegend so unbeliebt waren, half die Bevölkerung ihnen nicht wirklich dabei. Also die verpetzten jetzt die Räuber nicht, vor allem nicht, wenn sie nicht unmittelbar betroffen waren von den Diebstählen. Und gaben den Franzosen jetzt auch keine Tipps, wo die sich vielleicht aufhalten könnten. Hannes fühlte sich dadurch unantastbar. Und das, obwohl er im Juli 1798 erneut verhaftet wurde.
Was für ein Lauf.
Diesmal kam dann sogar seine Mutter extra zur Anhörung, um quasi an seine Vernunft zu appellieren und ihn anzuflehen, geständig zu sein. Er ist ja noch jung und er könnte sein Leben ja noch auf die rechte Bahn lenken. Und Hannes war schon so ein bisschen, naja, berührt davon, dass seine Mutter halt gekommen ist. Also er hatte schon immer so einen sehr großen Softspot für seine Mutter. Und er war dann auch geständig, allerdings nur für ein paar Pferdediebstähle. Also er hat jetzt nicht diesen Mord gestanden. Er kam dann ins Saarbrücker Gefängnis und konnte am nächsten Tag fliehen.
Baut halt eure Gefängnisse richtig, dann haut er noch nicht immer ab. Also es ist jetzt irgendwie auch selbst schuld. Also
ja, also diesmal weiß man tatsächlich gar nicht, wie er fliehen konnte. Das ist nicht überliefert. Es gibt Vermutungen, dass er vielleicht die Wachen bestochen haben könnte.
Ja, also aber ich denke mal, wenn jetzt irgendwie er die Wachen alle umgebracht hätte, dann hätte man das schon überliefert.
Sicherlich, ja.
Und jetzt denke ich mir halt, alles andere ist dann schon auch selbst schuld. Bezahlt eure Wachen richtig und eure Scharfrichter. Wenn ihr eure Scharfrichter richtig bezahlen würdet und eure Abdecker, dann wäre der gar nicht kriminell geworden. Und wenn ihr eure Wachen richtig bezahlen würdet, könntet ihr sie nicht bestechen.
Also haben wir schon mal einen Bösewicht in dieser Geschichte gefunden.
Ja, die Fürsten.
Ja, aber wie du dir vielleicht vorstellen kannst, ging jetzt, spätestens jetzt, diese Legendenbildung rund um den Schinder Hannes richtig los. Der ist halt mehrmals gefangen genommen worden, mehrmals konnte er fliehen aus verschiedensten Gefängnissen. Es gab inzwischen zahlreiche Trittbrettfahrer, die irgendwelche Geschichten verbreiteten, ja, die dann halt dem Schinderhannes zugeschrieben wurden. Irgendwelche waghalsigen Raubüberfälle, an denen er halt gar nicht beteiligt gewesen war. Und gleichzeitig wurde er aber eben tatsächlich immer gewalttätiger. Gemeinsam mit einem anderen Räuber, der lustigerweise der Schwarze Peter genannt wurde. Ich frage mich, ob er quasi so der Ursprung des Schwarzen Peters war. Ich weiß es nicht genau.
Ich auch nicht.
Mit dem auf jeden Fall beging Hannes seinen zweiten Mord. Auf offener Straße erschlugen sie den jüdischen Viehhändler Simon Seligmann, denn der hatte zuvor beobachtet, wie der Schwarze Peter mit einer Frau im Busch ein Techtelmechtel hatte. Und dieser Viehhändler hatte es dem Ehemann der Frau gesagt, der nur ein paar Schritte weiter vorne ging. Der war halt besoffen, hat es nicht mitbekommen. Und der Ehemann war daraufhin so sauer, dass er seine Frau erwürgte. Also klassischer Femizid.
Ja, Wahnsinn.
Mit dem Schwarzen Peter prügelte er sich nur so ein bisschen und dann haben die sich auch schon wieder vertragen und waren sich eben einig, dass nicht etwa der Schwarze Peter oder die Frau des quasi Betrogenen oder er selbst schuld daran war, dass seine Frau tot war, sondern dass der Viehhändler schuld sein musste, weil er hat die ja verraten.
Also auch da würde ich sagen, irgendwie ist da irgendwas falsch gelaufen. Also ja. Ich meine...
Ja, und da kann man halt schon klar sagen, dass dieser Mord oder dieser Angriff ganz klar vom Schwarzen Peter ausging, aber Hannes hat halt mitgemacht.
Ja, wow. Also erstens, warum erwürgt der Typ seine Frau und warum wird dann nicht der Typ ermordet, wenn schon einer ermordet werden muss? Es soll niemand ermordet werden, aber wenn schon, dann vielleicht der Ehemann.
Ja, und man kann jetzt auch davon ausgehen, dass dieser Viehhändler das jetzt nicht unbedingt aus Schadenfreude dem Ehemann mitgeteilt hat, sondern weil er halt schon wusste, dass das Räuber sind und er sich vielleicht auch bedroht gefühlt hat oder wie auch immer. Mhm. Naja, das weiß man natürlich jetzt nicht mehr, aber der arme Mann wurde ermordet und tatsächlich wurde Hannes danach dann auch erneut verhaftet. Und diesmal wurde er in ein Verlies gesperrt, da es ja jetzt um eine wirklich schwerwiegendere Anklage ging und nicht mehr nur um Viehdiebstahl. Er musste einige Tage in Isolationshaft verbringen, in eben diesem dunklen Verlies, was quasi wie so ein stillgelegter Brunnen war, ohne Tageslicht. Und dieses Verlies war quasi in einem Raum eingelassen, wo oben dann die normalen Insassen waren. Und dann, nachdem Hannes so ein paar Tage in Isolationshaft quasi unten in diesem Verlies verbracht hatte, durfte er dann tagsüber immer oben mit den anderen sein und musste nur nachts runter in das Verlies.
Mhm.
In dieser Zeit überlebte Hannes, ohne dass er es gemerkt hat, einen Giftanschlag. Denn einer von Hannes' Kunden, der ihm halt schon ganz oft sein geklautes Vieh abgekauft hatte, hatte Angst, Hannes könnte ihn verraten, wenn Hannes jetzt halt im Gefängnis ist. Und deswegen hat dieser Händler Gift bei einem Apotheker bestellt und wollte das dann über so einen Boten quasi ins Gefängnis liefern lassen und wollte Hannes damit vergiften. Aber der Apotheker mochte Hannes, also er kannte ihn und mochte ihn so sehr, dass er das Gift durch Branntwein ausgetauscht hat. Und das hat der Bote dann auch unterwegs getrunken. Also es kam nicht mal bei Hannes an.
Okay.
Ja, aber ich finde, das zeigt halt auch ganz gut, wie groß und auch verlässlich Hannes Netzwerk war. Also er war wirklich auch beliebt.
Ganz offensichtlich.
Ja. Aber nicht nur das überlebte der Schinder Hannes, denn obwohl er in diesem Verliesgefängnis war, schaffte er es, aus diesem Gefängnisturm, in dem sich das Verlies befand, zu fliehen. Und genau vor diesem Gefängnisturm steht diese Bronzeplastik von der Stadtsparkasse aus Simmern, die ich dir gezeigt habe.
Ah, okay, das Weiße ist ein Gefängnisturm.
Ja. Okay. Also heute sicherlich nicht mehr, aber damals war das der Gefängnisturm.
Das ist heute nicht mehr das Gefängnis, das habe ich mir schon gedacht.
Eigentlich auch nicht schlecht.
Ja, stimmt, aber ich glaube, heute hat man auch einfach andere Ziele beim Gefängnis.
Sicherlich, ja. Und das ist auch gut so. Ja, es war auf jeden Fall damals üblich, dass die Gefängnisinsassen quasi so von den Leuten aus der Umgebung Almosen bekamen. Also, dass die ihnen zum Beispiel so ein bisschen was zu essen vorbeigebracht haben oder so. Und so konnte die damals aktuelle Freundin von Hannes ihm Brot vorbeibringen, in das sie ganz klassisch eine Feile eingebacken hatte. Und damit feilte er sich dann eben immer tagsüber, wenn er oben bei den anderen war, ein Loch in die Mauer. Die anderen deckten ihn dann halt auch. Und ja, anschließend konnte er dann irgendwann nachts durch dieses Loch, also die anderen zogen ihn dann irgendwie hoch, lenkten die Wachen ab und er konnte dann durch dieses Loch fliehen und aus dem Gefängnisturm raus fiel tatsächlich auch sehr tief und zog sich wohl vermutlich größere Beinverletzungen zu, aber er schaffte es raus.
Du sagst jetzt ja ganz klassisch mit der im Brot eingebackenen Feile, also absolut klassisch, nur die Frage ist, war vielleicht die Freundin von Schinder Hannes die erste? Also das wirst du nicht wissen, weil das wahrscheinlich nicht gut belegt ist, aber das ist eine Frage, die ich mir jetzt stelle, weil irgendjemand muss ja damit angefangen haben.
Ja, das stimmt.
Und wenn er ja schon so ein halbwegs ikonischer Typ ist und sich das erzählt wurde, oh, bei Schinder Hannes Hände eine Feile ins Brot gebacken, so, weißt du?
Ja.
Und dass sich das dann so verbreitet hat, weil, also irgendwo muss es ja angefangen haben, bevor es ikonisch wird.
Ja, das stimmt. Vielleicht ist er wirklich so der erste Gefängnisinfluencer gewesen, beziehungsweise sie.
Sie, absolut. Ich würde ihr da schon den Credit geben.
Ja. Sie hatte dann wohl auch noch so Schnupftabak mit dazu gepackt für den Fall, dass der Schinder Hannes quasi einen Gefängniswärter ablenken muss und dem dann den Schnupftabak so ins Gesicht, also in die Augen werfen kann oder ins Gesicht werfen kann.
Oh, das
musste er aber nicht.
Das, also, ja, aber das brennt bestimmt.
Ja, bestimmt. Also sie war schon sehr clever, ja. Aber es hielt nicht lang. Naja. Nachdem er sich auf jeden Fall von diesem Sturz erholt hatte, beschloss er jetzt, ein echter Räuber zu werden, weil er wurde jetzt ja sowieso schon wegen Mordes gesucht. Also es gab ja jetzt irgendwie nichts mehr zu verlieren für ihn.
Ja, einen richtigen Job kann er jetzt erstmal nicht mehr machen.
Nee. Aber so einfach war das dann gar nicht, ein echter Räuber zu werden, weil auf der linken Seite des Rheins wurde schon überall nach ihm gesucht und sein Netzwerk wackelte langsam auch so ein bisschen, denn zum Beispiel sein großer Lehrmeister Mosebach wurde gerade in Koblenz hingerichtet. Und das war für Hannes so zum ersten Mal der Moment, wo er gemerkt hat, okay, ich bin vielleicht doch nicht unantastbar. Er floh dann erstmal auf die rechte Seite des Rheins, wo die Franzosen eben nicht waren, und lernte dort zum ersten Mal in seinem Leben sowohl Großstädte als auch neue Räuberfreunde kennen. In den nächsten Jahren musste Hannes dann immer wieder temporär auf die rechte Seite wechseln, vor allem halt um sich zu verstecken oder auch um dort gestohlene Waren zu veräußern. Aber er hielt es nie allzu lange dort aus, weil er so sehr an seiner Heimat und dem Hund zurückhing. Und auch nicht nur das, zum ersten Mal verliebte Hannes sich richtig in Juliana Blasius, genannt Julchen. Sie wurde seine Räuberbraut und zog fortan mit ihm durch die Gegend, zumindest manchmal, denn meistens musste sie sich dann tatsächlich irgendwo verstecken, auch ganz oft mit den Waren, oder musste eben die auf der rechten Rheinseite verkaufen und sich als Händlerin ausgeben.
Du hast jetzt den Begriff Räuberbraut in den Mund genommen. Ist das was du auch gern für dich als Label gehabt hättest?
Also als ich so 18 war, wäre ich, glaube ich, schon gerne Räuberbraut gewesen, ja.
Sehr gut, ja.
Ja.
Gut.
Du wärst dann wahrscheinlich auch gern Räuber gewesen, oder?
Absolut. Ich glaube noch bis, ich darf jetzt keine zu hohe Zahl nennen, aber bis Mitte 20 safe noch. Also ich habe mit 20 mich ja noch sehr viel mit dem Schillerwerk Die Räuber beschäftigt und fand das schon alles sehr erstrebenswert als potenziellen Lebensweg.
Ja, ich glaube, ich hätte dann relativ schnell gemerkt, dass es für Frauen irgendwie gar nicht so witzig ist, eine Räuberbraut zu sein, weil du ja dann schon irgendwie immer nur mitläufst und rumgereicht wirst.
Ja, das war nämlich meine Frage, weil du gesagt hast, da waren auch viele Frauen. Ich weiß halt, dass zumindest in einigen Piratenkulturen war es ja auch so, dass das relativ demokratisch ablief und es auch Piratenfürstinnen und so weiter gegeben hat. Also gerade im asiatischen Bereich, aber wahrscheinlich im Räuberbereich waren sie da, hatten da jetzt aber nicht viel zu sagen.
Ja, so halb. Also es gab tatsächlich ein paar Räuber, die halt wirklich so relativ häuslich irgendwie dann eine Frau und Kinder hatten und denen das dann auch wichtig war. Viele haben ihre Frauen aber auch betrogen und es wurde auch so relativ viel freie Liebe gefeiert. Also es war auch teilweise wirklich okay, zum Beispiel bei Hannes, dass er gleichzeitig mehrere Liebhaberinnen hatte. Das musste man jetzt auch nicht voneinander verstecken oder sowas. Aber als er dann Juliana Blasius kennengelernt hat, war das the one and only. Dann waren alle anderen Geschichte. Er hatte aber dann schon zu der Zeit ein Kind bei einer anderen Frau hinterlassen, was er aber, glaube ich, nie kennengelernt hat.
Ich habe mich kurz über die Formulierung gewundert, aber mit deiner Erklärung ist das, glaube ich, die treffendste Formulierung, die man haben kann, ja.
Ja, also er hat das auch irgendwann erst sehr spät herausgefunden, dass es dieses Kind überhaupt gibt und er damit was zu tun hat. Ja, die Viehdiebstähle waren allerdings dann irgendwann auch mal ausgelutscht und es mussten neue Ideen her, wie sie denn an Geld kamen. Und zum einen entwickelte Hannes dann gemeinsam mit seinen Mitstreitern ein neues Geschäftsmodell, das im Prinzip nichts anderes war als Schutzgelderpressung. Sie entwarfen sogenannte Sicherheitskarten und die Händler und Kaufleute in der Gegend mussten dann sehr viel dafür zahlen, diese Sicherheitskarten zu erhalten, damit sie dann halt quasi sicheres Geleit bekamen und nicht überfallen wurden von den Räubern. Ihr anderes Geschäftsmodell sah so aus, dass sie Erpresserbriefe schickten an wohlhabende Menschen und am nächsten Tag, meistens sogar unabhängig davon, was dann das Ergebnis war, mit mindestens 5 Männern eben die Empfänger dieser Erpresserbriefe überfielen. Und dabei gingen sie auch sehr brutal vor. Also die Opfer wurden verprügelt, misshandelt, manchmal, nicht allzu oft, aber ein paar Mal auch umgebracht, so im Eifer des Gefechts oder weil dann irgendwie ein Opfer das Gesicht erkannt hat von irgendwem. Und sie suchten sich dabei absichtlich sehr oft jüdische Händler oder Kaufleute aus, weil, und das ist jetzt sehr traurig, aufgrund des weit verbreiteten Antisemitismus, denen niemand zur Hilfe kam. Also selbst wenn die NachbarInnen mitbekommen haben, dass zum Beispiel jüdische Händler ausgeraubt wurden, dann waren sie weniger bereit einzuschreiten oder eine Glocke zu läuten, um Hilfe zu holen, sondern nahmen das einfach so hin. Mhm. Und das spielte den Räubern zum einen halt sehr in die Karten, zum anderen waren die und vor allem eben auch der Schinderhannes selbst auch große Antisemiten.
Ja, das habe ich mich jetzt gerade gefragt, ne? Ob das halt auch dann deren eigene Überzeugung war oder ob das dann halt so ein bisschen war, ja okay, da, wenn keiner Hilfe ruft, dann ist tipptopp für uns, ne? Ja. Aber es ist halt eine Mischung. Ja.
Genau, es ist eine Mischung und tatsächlich wurde es wohl auch einfach so zum Beispiel in der Schule schon einem beigebracht, dass es halt nicht so schlimm ist, wenn es den jüdischen Mitmenschen schlecht geht. Mhm. Wie viel Robin Hood hast du bisher mitbekommen von Hannes?
Also der hat ein paar Leuten Schnaps in der Kneipe ausgegeben. Ja.
Ja, das war dann allerdings nicht alles. Er arbeitete dann so ein bisschen an seinem Robin Hood-Ruf. Zum Beispiel rächte er sich an Menschen, die Bauern ungerecht behandelt haben sollen und überfiel diese Menschen dann oder verprügelte sie. Zum Beispiel, wenn halt irgendwie ein Bauer seinen Sohn an irgendeine tolle Tochter verheiraten wollte und dann der Vater der Tochter hat gesagt, nee, ihr seid mir nicht gut genug, ich verheirate die irgendwo anders hin. Dann hat der Schinderhannes mit seinen Leuten sich an den Vater gerecht. Die Beute, die er bei sowas gemacht hat, hat er aber dann selber behalten, beziehungsweise dann eben mit seinen Räuberfreunden geteilt und jetzt nicht mit den Bauern.
Okay.
Hannes fühlte sich mit der Zeit wieder etwas sicherer, nachdem die Lage ja vorher so ein bisschen angespannt war. Sein Julchen wurde schwanger und sie feierten eine riesige Räuberhochzeit auf einer verlassenen Burg. Sie luden viele Menschen aus der Umgebung ein, wovon tatsächlich viele kamen. Was hat auch nochmal so ein bisschen diesen Robin Hood, naja, diesen Ruf verstärkt hat, dass die da jetzt halt irgendwie irgendwelche einfachen Bauern aus den Nachbardörfern einladen und mit denen zusammen feiern. Und das hat sich auch niemand getraut, die zu verraten. Das Sicherheitsgefühl hielt allerdings nicht allzu lange an, denn die französische Besatzungsregierung schickte nun bewaffnete Männer in Zivil durch die Wälder, um Jagd auf Räuber zu machen. Es wurde ein Kopfgeld ausgeschrieben für lebendige und auch für tote Räuber. Und zum einen deswegen, zum anderen, weil diese Kriminalität wirklich immer krasser wurde, es immer mehr Überfälle gab, wurde langsam die Bevölkerung doch auch mutiger, sich ebenfalls zur Wehr zu setzen. Also das nicht mehr so hinzunehmen. Es kam immer häufiger vor, dass dann doch Räuber quasi verraten wurden oder Hannes Bekannte dann verhaftet wurden, vors Militärgericht kamen. Und so ganz, ganz langsam zog sich dann eben die Schlinge so ein bisschen enger.
Das Ansehen litt dann auch, ne?
Ja, aber gleichzeitig, Hannes war inzwischen 21, ist etwas ganz Bewegendes in seinem Leben passiert. Und das war nicht etwa, dass seine Frau schwanger wurde, sondern dass er endlich sein größtes Vorbild traf, diese Räuberlegende Abraham Picard. Der hatte schon vom Ruf des Schinderhannes gehört, war jetzt aber nicht ganz so impressed. Der war halt schon deutlich Schlimmeres gewohnt. Hat dann aber Hannes erlaubt, bei einem sehr brutalen Überfall Schmiere zu stehlen. Und das hat Hannes dann auch gemacht und war ganz stolz auf sich. Und wurde dann halt eben noch mal ein bisschen radikaler, weil die Leute von Picard, die waren halt noch mal eine Stufe drüber. Die haben halt auch wirklich geschossen, ohne zu zögern und so. Und hatten auch so einen richtig strategischen Plan. Die haben sich da selber als französische Soldaten verkleidet, damit die Leute dachten, boah, das sind jetzt hier die Besatzer, die den Typen ausrauben. Da können wir eh nichts machen und so. Also es war schon noch mal eine andere Stufe. Und kurz danach war Hannes dann so ein bisschen wilder unterwegs. Er prügelte sich mit einer Gruppe von Polizisten und erschoss dabei einen Polizisten. Er führte weiterhin wilde Raubüberfälle durch und einmal ging er dann so weit, dass er sogar seinen Vater in einen Raubüberfall verwickelte, denn dieser fand halt in der Nähe seines Wohnortes statt, wo der Vater oder die Familie gerade gelebt hat. Und dann ließ Hannes seinen Vater in den Wald holen und bat den Vater, quasi einen Händler zu finden, der dieses Diebesgut an sich nahm. Mhm. Und das tat der Vater dann auch. Also er half den Räubern im Wissen, dass es Diebesgut war. Immer häufiger waren dann auch die Polizisten Hannes auf der Spur, nicht nur, weil er sich mit dem prügelte. An einem Tag wurde er zweimal fast geschnappt. Es gab inzwischen immer mehr Bürgerwehren und Nachtpatrouillen. Und eben viele andere Räuber wurden verhaftet, hingerichtet. Und manche stiegen auch aus Angst aus, was Hannes rasend vor Wut machte. Der fuhr dann nochmal zu denen nach Hause und verprügelte die höchstpersönlich.
Das war schon sein Ding, dann Leute zu verprügeln. Ja. Ne? Ja.
Er selbst war dann auch irgendwann permanent auf der Flucht und wurde immer paranoider. Er verpasste dann auch die Geburt seiner Tochter, weil er mal wieder am Fliehen war und schaffte es gerade noch rechtzeitig zu Juliana und seiner Tochter, bevor die Tochter nach wenigen Tagen verstarb. Also die schaffte es leider nicht. Willst du ein Foto oder ein Bild vom Schinderhannes, Juliana und einem Baby sehen? Es ist tatsächlich nicht dieses Baby und es ist ein fiktives Bild, aber du darfst dir gerne das nächste Bild
anschauen. Ist es ein Bild von ChatGPT?
Nee, das nicht.
Okay. Jetzt sehe ich es auch.
Aber es ist, also es ist kein Gemälde, wo die jetzt irgendwie Porträt saßen.
Sondern so Fanfiction eher.
Ja, sozusagen.
Ja, was sehe ich? Ich sehe Schinderhannes, der doch eine relativ, trägt er so eine Art Fokuhila? Schon, ne? Also Schinderhannes hat auf jeden Fall kurze Haare oben und hinten hat er Löckchen.
Ja, vielleicht sind die auch so ganz platt am Kopf angedrückt, ich weiß nicht.
Oder sie sind platt am Kopf angedrückt. Ich bin aber Team Fokuhila, dazu trägt er halt so ein Zweireiher-Mantel und irgendwas am Arm. Und Julchen trägt natürlich eine Haube, wie man das als Frau damals gemacht hat, und stillt gerade ein sehr, sehr großes Baby.
Ja, auch mit einer Haube auf dem
Kopf. Auch mit einer Haube auf dem Kopf.
Ja.
Und dieses Baby ist wirklich sehr, sehr groß.
Ja. Es ist eben auch nicht diese Tochter, die dann kurz nach der Geburt verstorben ist, aber tatsächlich hat quasi dieses traumatische Erlebnis nicht nur der Tod quasi des Kindes, sondern vor allem auch die Geburt, die er verpasst hat und wo seine Frau auch wirklich sehr schwer zu kämpfen hatte. Das hat so einen Wandel bei Hannes hervorgerufen, eben mit diesem ganzen anderen, dass es immer brenzliger wurde und so. Und er bereute eben, nicht mehr für seine Frau da gewesen zu sein und machte sich auch immer mehr Sorgen um seine Zukunft, wohin es denn noch gehen soll. Und dann ging er einen sehr ungewöhnlichen Weg. Er suchte seine Eltern auf, wo gerade zufällig sein Onkel zu Besuch war, und bat sie um Rat. Was soll er tun, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen? Und passenderweise hatte sein Onkel tatsächlich einen Rat, denn er kannte einen erfolgreichen Bergbauunternehmer, der sehr einflussreiche Kontakte zu den französischen Besatzern hatte. Und der schlug vor, dass Hannes zu diesem Herrn, Herr Lichtenberger, gehen soll nach Bad Münster, oder damals hieß es nur Münster, und dass der Herr Lichtenberger sich für einen Straferlass von Hannes einsetzen soll, weil er halt so einflussreiche Kontakte hat. Und die Bedingung dafür sollte sein, dass Hannes natürlich Reue zeigt für seine Verbrechen, dass er seine, in Anführungsstrichen, Räuberbande auflösen muss. Und Hannes bestritt immer, dass er ein Bandenanführer ist. Er hatte einfach sehr viele, ein großes Netzwerk so. Mhm. Er sollte auch seine Kameraden verpfeifen und sich dann zuletzt auch noch für den Militärdienst verpflichten, quasi als Strafe so. Mhm. Was glaubst du, tat Hannes?
Es ist jetzt eine gute Frage, weil auf diesem Bild sieht er natürlich schon sehr bürgerlich aus. Vielleicht genau das.
Ja, er ging zu Herrn Lichtenberger nach Bad Münster und er ging auch nicht allein. Er nahm den schwarzen Peter mit, der aber so ein bisschen widerwilliger war als Hannes. Während Hannes vor diesem Unternehmer wirklich zu Kreuze kroch und ganz der Reue zeigte und ein Tränchen vergoss und sowas, wurde der schwarze Peter gefragt, warum er mitgekommen sei. Und er antwortete darauf, ich bereue auch, du Hund, warum soll ich sonst hier sein?
Das ist auf jeden Fall auch der nicht so clevere Peter.
Ja, Lichtenberger bat dann um einen Monat Zeit. Also er hat es den beiden, ich weiß nicht, ob abgenommen, aber er wollte sich tatsächlich für die einsetzen. Er bat dann um einen Monat Zeit, um eben mit seinen Kontakten zu sprechen. Dann sollten Schinderhannes und der schwarze Peter wiederkommen. Tatsächlich kam der schwarze Peter auch nicht wieder. Der hatte da wohl doch irgendwie keinen Bock drauf. Aber der Schinderhannes kam wieder. Aber es half nicht, denn sein Ruf war schon zu verbreitet und zu schlecht, Die Franzosen sahen ihn eben als Räuberhäuptling an und wollten und konnten ihn nicht begnadigen. Das hätte halt ein sehr schlechtes Licht auf sie geworfen. Lichtenberger riet Hannes dann dazu, abzuhauen und sich nie wieder auf der linksrheinischen Seite blicken zu lassen. Und obwohl Hannes sich diesen Rat zu Herzen nahm, ging es nicht gut aus. Denn oft sind es ja dann doch irgendwie die kleinen Dummheiten oder Zufälle, die die großen Verbrecher zur Strecke bringen. Und hier lief es so. Hannes und Juliana waren mit einer anderen Räuberfamilie, halt wirklich mit Vater, Mutter, Kind und so, wieder als Händler auf der rechten Seite des Rheins unterwegs. Und Hannes nutzte dann immer als Händler das Pseudonym Jakob Ofenloch, was er wirklich, er fand es hilarious, er fand es super witzig, sich so zu nennen. Du bist nicht so begeistert.
Also es ist natürlich schon irgendwie ein weirder Name.
Ja.
Und ich habe mich aber auch gerade gefragt, inwiefern hat das mit seinem Namen zu tun oder was genau findet er daran so lustig?
Ich glaube wegen Ofenloch, er fand es einfach witzig. Das ist, glaube ich, so Humor von, also ich weiß nicht, vielleicht war er 18, als er sich den Namen gegeben hat.
Ja, okay.
Ja. Naja, wie auch immer, innerhalb von 4 Wochen gerieten sie 3-mal in Polizeikontrollen und dummerweise wirkten sie gleich beim ersten Mal verdächtig, weil sie keine Ware bei sich hatten und sich ja als Händler ausgegeben hatten. Und sie wurden dann ermahnt und sollten sich dort in der Gegend nie wieder blicken lassen. Also die Polizisten haben schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit denen, aber hatten halt keine Beweise. Aber sie ließen sich dort wieder blicken und zwar eben noch 2-mal. Und dann beim 3. Mal wurden sie wirklich verhaftet und haben dann die Option bekommen, entweder ihr geht ins Gefängnis oder ihr verpflichtet euch für das Militär. Und das haben Hannes und der andere Dude dann auch getan. Ob der Schinder Hannes dort schließlich verraten oder erkannt wurde, ist ungewiss. Fakt ist, dass er den Militärdienst nie angetreten hat, sondern eben direkt an die Franzosen auf die linke Rheinseite ausgeliefert wurde. Er kam dann nach Mainz vor Strafgericht und auf dem Weg dorthin kamen immer wieder Massen an Menschen zusammen, die seinen Namen riefen und ihn feierten wie ein Superstar. Er war so populär, dass Leute damit prahlten, mit ihm befreundet zu sein, unabhängig davon, ob das stimmte. Und es wurden zu dieser Zeit 2 völlig erfundene Romane über ihn geschrieben, die als Biografie ausgegeben wurden. Er wurde darin als aufgeweckter, fröhlicher und gerechter Typ mit starkem Charakter beschrieben. Er bekam auch immer wieder Besuch in seiner Zelle, weil irgendwelche wahrscheinlich eher reicheren Leute ihn einfach nur anschauen wollten oder auch malen wollten. Und jetzt kann ich dir auch ein weiteres Bild von ihm zeigen. Ich glaube, das ist allerdings auch kein echtes Gemälde, sondern halt auch irgendwie so ein bisschen fiktiv sozusagen.
Das stimmt, aber man erkennt ja auf jeden Fall eine Ähnlichkeit zwischen dem einen Bild und dem anderen Bild. Unter anderem den Fukuhila. Also halten wir fest, Schinder Hannes ist kein Robin Hood, hat aber den Fukuhila groß gemacht.
Das sieht aber schon echt nicht gut aus, ne?
Nee, aber das sieht's ja nie.
Ja.
Also zumindest nicht in dieser krassen Ausprägung des Fukuhilas.
Ja, das stimmt. Aber man sieht auch schon, dass er halt schick gekleidet war immer, ne? Das war ihm schon wichtig.
Ja.
Ja. Ein Autor schrieb sogar einen 4800 Seiten langen Liebes- und Abenteuerroman über den Schinder Hannes, der eben größtenteils auch auf Märchen basierte. Und all das, was ich dir jetzt erzählt habe, verstärkte natürlich den Heldenkult um ihn. Und das wiederum motivierte Hannes, alles dafür zu tun, doch am Leben zu bleiben oder vor allem auch ein Leben in Freiheit zu erlangen. In den Anhörungen, die es dann gab, verriet er alle seine Verbrecherfreunde in der Hoffnung, dass sich das irgendwie strafmildernd auswirken würde. Er verriet sogar seinen eigenen Vater, der einmal beim Veräußern von Diebesgut geholfen hatte. Und er schrieb auch ein Gnadengesuch an Napoleon und freundete sich eben mit allen Wachmännern an, in der Hoffnung, dass ihm das Vorteile bringen würde. Vergeblich. Sein Sohn wurde geboren, als er in Gefangenschaft war. Juliana war in der Zwischenzeit wieder schwanger geworden. Und das ist eben auch das Kind auf dem Bild, was ich dir vorhin gezeigt habe. Und die französische Justiz, die wusste natürlich auch um seine Prominenz und wollte das eben für sich nutzen. Denn die wollten diesen Prozess als besonders gerecht und fortschrittlich inszenieren, so wie sie halt eben auch auf die Bevölkerung wirken wollte. Also ein Prozess ohne Folter, mit ZeugInnen, mit Anhörungen. Und dementsprechend hatten sie natürlich gar kein Interesse daran, den irgendwie entkommen zu lassen. Es wurden sogar Eintrittskarten für die Prozesstage verkauft, die trotz horrender Preise sehr schnell ausverkauft waren. Und trotzdem machte Hannes während des Prozesses keinen allzu guten Eindruck. Er mischte sich immer wieder ein, er drohte ZeugInnen mit der Faust, er rief immer rein und ermutigte dann manchmal auch dann andere ZeugInnen, die wirkliche Wahrheit zu erzählen. Also er machte die dann auch irgendwie unglaubwürdig, selbst wenn sie ihm eigentlich wohlgesonnen waren.
Wow.
Also irgendwie, ja, war der so ein bisschen überfordert in dem Ganzen. Am Ende konnten auf jeden Fall ihm und seinen etwa 70 Mittätern, die er alle schön verraten hatte, mindestens 211 schwere Straftaten nachgewiesen werden, wie Diebstähle, Erpressung, Raubüberfälle, aber eben auch Mord und Raubmord. Juliana, seine Frau, bekam mit 2 Jahren Zuchthaus eine sehr milde Strafe, da hatte Hannes sich auch noch sehr für eingesetzt, während sein Vater, den er ja selbst verraten hatte, trotz seines Alters und einem sehr schlechten Gesundheitszustands 22 Jahre Kettenstrafe bekam.
Vor allem für Hehlerei ja einfach nur, ne?
Ja, also ich weiß nicht, was ihm dann sonst noch zur Last gelegt wurde, vielleicht noch irgendwie von wegen, keine Ahnung, er hat den großgezogen und hat ihn vielleicht noch mehr unterstützt oder so, aber eigentlich war es halt nur die Hehlerei.
Mhm.
Ja, und der Vater sollte dann 22 Jahre an eine Gefängniswand angekettet sein, verstarb aber nach wenigen Wochen im Gefängnis.
Komisch. Ja. Das ist ja, also, das ist ja allgemein eine saudumme Strafe. Ja. Also, sagen wir mal ehrlich.
Hannes und 19 seiner Mitstreiter wurden zu Tode verurteilt und bereits am nächsten Tag wurde das Todesurteil durch die Guillotine vollstreckt.
Das hätte ich aber auch so gemacht.
Ja.
Also den hätte ich nicht noch länger da in U-Haft gelassen oder in Haft.
Der Andrang an Schaulustigen war so groß, dass Hannes dann quasi auf dem Weg zur Guillotine eine weiße Mütze bekam als einziger, damit die Leute ihn erkennen konnten unter diesen 20 zu Tode Verurteilten. Und so starb der Schinder Hannes am 21. November 1803. Und wie ich eingangs gesagt hatte, hatte er eben unterwegs 280 Opfer und 90 Mittäter hinterlassen. Aus heutiger Sicht geht man davon aus, dass ihm mindestens 130 Delikte nachgewiesen werden konnten. Wahrscheinlich sind es aber in Wirklichkeit mehr. Und ja, er war ein Antisemit, er hat Menschen Gewalt angetan und dennoch ist er weiterhin sehr präsent und wird immer noch als Robin Hood gefeiert. Ich hatte ja schon so ein paar Beispiele genannt. Also es gibt einen Radweg, der nach ihm benannt wurde, wo auch immer der Hunsrückmarathon drauf stattfindet. Es gibt Filme, es gibt die Schinderhannes-Festspiele in Simmern, die alle 2 Jahre stattfinden. Selbst Marius Müller-Westernhagen hat einen Song namens Schinderhannes veröffentlicht. Und es gibt heute ein Unternehmen, das Steak zur, ich zitiere, 100% Schinderhannes-Qualität verkauft. Was ich irgendwie sehr weird finde, weil er hat ja wahrscheinlich kein qualitativ wertvolles Fleisch gegessen. Aber tatsächlich war dieses Unternehmen, was heute dieses Fleisch verkauft, wohl früher eine Schnapsbrennerei und soll den Schinderhannes und seine Kumpanen mit Schnaps versorgt haben. Und im Gegenzug dafür haben sie eben diese Sicherheitskarten bekommen. Also die wurden quasi erpresst oder ja, mussten Schutzgeld in Form von Schnaps zahlen. Und weil das halt zu deren Geschichte gehört, das ist im Familienunternehmen, werben sie heute noch mit dem Namen Schinderhannes.
Also, ich find's schade, dass der als deutscher Robin Hood benannt wird irgendwie, weil der ja wirklich nichts von dem britischen Robin Hood hat oder auch nichts von den Berti Paoli aus Neapel? Nee.
Aus Palermo.
Aus Palermo, was du mir erzählt hattest. Ne?
Ja.
Da ist ja wirklich nichts Gutes. Ich meine, dass in Deutschland weiße Antisemiten nicht als Antisemiten wahrgenommen werden, das wissen wir. Aber es gibt, also er hat ja wirklich nichts Cooles gemacht. Also wirklich gar nichts Cooles gemacht.
Ja, ich glaube, was man aber nicht unterschätzen darf, ist, dass es damals halt wirklich einen großen Hass auf diese französischen Besatzer gab und er die halt immer wieder ausgetrickst hat. Und wahrscheinlich hat das auch sehr dazu beigetragen.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Aber also es ist ja aus heutiger Sicht trotzdem nicht cool, so.
Ja.
Und zumindest, also zumindest nichts, was man jetzt irgendwie in dem Maße feiern sollte.
Genau, also vielleicht wurde er zeitweise in irgendeiner Form als so eine Art Widerständler wahrgenommen, aber dennoch hinkt der Robin Hood-Vergleich ja ohne Ende, ne? Also er hat Dinge nur für sich gemacht und dabei versehentlich auch die französischen Besatzer geärgert. So,
ja.
Ne?
Also, und er hat halt den Bauern Schnaps ausgegeben.
Ja, manchmal reicht das.
Ja. Fahren wir mal in den Hunsrück. Wollen wir mal auf dem Schinderhannes-Radweg langradeln?
Ja, lass uns das machen. Also ich meine, wenn wir nicht mehr auf Radwegen und Straßen wandeln wollen würden, die nach problematischen Personen benannt sind, dann müssten wir in Berlin, glaube ich, ganz genau hinschauen, wo wir radeln und wo wir langfahren. Dementsprechend würde ich sagen, ja, gerne.
Super, dann auf geht's. Aber vorher brauchst du natürlich noch einen neuen Buchstaben. damit du auch deine nächste Folge vorbereiten kannst.
Das ist korrekt.
Ich sage A und du sagst Stopp. A.
Stopp.
O. O wie Opa von Moritz. Grüße gehen raus.
Grüße gehen auch von mir raus. Und ich werde versuchen, eine andere Geschichte als zum Opa von Moritz zu finden, denn das ist ja gar kein Ort.
Das stimmt, aber vielleicht hat er auch was damit zu tun. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge in 2 Wochen.
Bis dann.